Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der deutsche Traum vom Digitalunternehmen von Weltrang. Das war Wirecard und das war eine Lüge. Mit der Verlesung der Anklage heute, 2,5 Jahre nach der spektakulären Pleite von Wirecard, hat jetzt der Strafprozess begonnen. Damit auch der Prozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun. Es geht um zehntausende Wirecard-Aktionäre, die Milliarden verloren haben. Es geht um 20 Milliarden Börsenwert, von denen nichts übrig ist. Michael Watzke beobachtet den Prozess für uns in München. Herr Watzke, Wirecard hatte alles, jahrelanges Wachstum, riesige Milliardensummen, die dann auf einmal weg waren, dubiose Manager, Scheingeschäfte. Das war ein Unternehmen mit einer Geschichte wie kein anderes in Deutschland. Zeigt das auch dieser Prozess?
Ja, das zeigt er. Das zeigt er allein schon an dem großen Interesse, das es gab. Deswegen hat er heute mit 45 Minuten Verspätung begonnen, weil alle Journalisten und Zuschauer noch in den Saal mussten. Journalisten aus der ganzen Welt, viele englischsprachige. Also daran merkt man es. Man merkt es auch an solchen Dingen wie einem Mann, der plötzlich im Gerichtssaal sitzt, mit dem niemand gerechnet hatte oder jedenfalls viele nicht. Mhm. Ein psychiatrischer Sachverständiger, Norbert Nedupil, der heute den Prozess beobachtet hat und das auch in den nächsten Tagen und Wochen und möglicherweise Jahren tun wird. Norbert Nedupil kennen einige noch als Gutachter, der unter anderem Beate Zschäpe begutachtet hat in ihrem Prozess oder auch Gustl Mollat. Also er soll möglicherweise einen oder alle der Angeklagten beobachten in diesem Prozess und ein Gutachten erstellen. An solchen Dingen zeigt sich, was für ein besonderer Prozess das ist. Die Spannung hat geknistert in diesem Keller des Stadelheimer Gefängnisses. Und das war, obwohl es ein anstrengender Tag war, mit einer 90-seitigen Verlesung der Anklageschrift in jeder Sekunde spannend.
Im Zentrum steht Vorstandschef Markus Braun. Der war quasi jahrelang ein Wunderkind. Er sagt nach wie vor, ich habe nichts falsch gemacht. Welchen Eindruck hat der heute auf Sie gemacht?
Er ist aufgetreten wie immer, wie ich ihn von früher auch von Quartalsberichten von Wirecard kannte, nämlich mit einem Turtleneck, also einem Rollkragenpullover in dunkelgrau oder schwarz. Er wirkt ein bisschen abgemagert, da ist das vielleicht der Zeit in der Untersuchungshaft geschildert, diesen langen Jahren, aber ansonsten wirkt er wie immer. Er hat wenig gesagt, er ist am Anfang zu seinen Personalien befragt worden, unter anderem zu seinem Wohnsitz. Das ist Stadelheim. Da habe ich ein leichtes Lächeln oder Grinsen in seiner Antwort heraushören wollen. Dann ist er gefragt worden, ob er Österreicher ist. Auch da hat er gesagt, auch das ist richtig. Da gab es ein leichtes Schmunzeln im Publikum. Es gibt übrigens viele österreichische Journalisten auch auf der Besucherbank. Aber er sagt wenig, aber sein Anwalt, der Alfred Dierlam, ein Hochkaräter in der deutschen Anwaltsbranche, der wird Druck machen. Der hat sich jetzt schon aufgeplustert, hat schon einen Antrag angekündigt. Also das wird spannend. Ich glaube, Braun selber wird eher sich zurückhalten.
Sie haben gesagt, 90 Seiten Anklageschrift. Ist denn daraus schon ein Einblick zu gewinnen, inwieweit man da herausfinden kann, wie dieser große Traum zum Betrug geworden ist?
Ich finde, aus diesem Anklagesatz, der heute verlesen wurde, denn die Anklageschrift selber hat ja sogar über 400 Seiten, kann man schon merken, wo die Stärken und wo die Schwächen der Staatsanwaltschaft liegen. Die Stärken liegen da, wo sie genaue Informationen haben, entweder durch ihren Kronzeugen, nämlich den Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, der selber sagt, ich war auch schuldig, aber die anderen waren genauso schuldig. Da ist die Anklage stark. Schwach ist sie dort, wo sie keine genauen Informationen hat, wo man merkt, dass die Informationen so ein bisschen schwimmen, keine genauen Daten. Aber die Anklage sagt, dass es eine Bande aus mindestens 5 Köpfen war, die sich da abgesprochen hat und sich zusammengeschlossen hat. Markus Braun, der CEO, Oliver Bellenhaus schon erwähnt, der Chefbuchhalter von Wirecard soll dabei gewesen sein, der frühere Finanzchef von Wirecard und dann natürlich der Asienchef Jan Marszalek, der wie ein Geist in diesem Gerichtssaal schwebt, obwohl er gar nicht da ist. Wahrscheinlich sitzt er in einer Datscha in Moskau und schaut oder hört sich das Ganze an. Also da hat man gemerkt, wohin die Reise geht, aber es wird in den nächsten 2 Jahren noch anstrengend werden für die Staatsanwaltschaft, genau zu belegen, was da passiert ist und wie es sein konnte, dass ein DAX-Unternehmen in Deutschland im Jahr 2020 Milliarden an Börsenwert vernichtet und zum größten Betrugsfall seit dem Zweiten Weltkrieg wird.
Und dass alle ganz lange geglaubt haben, das wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Sie haben Oliver Bellenhaus erwähnt, der soll ja so eine Art Kronzeuge werden, der ehemalige Manager in Dubai. Was wird sich von dem genau erhofft?
Eben die genauen Informationen. Denn das ist mein Eindruck, gerade in vielen Wirtschaftsprozessen, hier in diesem Kellersaal ist ja auch, findet auch das Verfahren gegen den früheren Audi-Chef Stadler statt, dass man wenig Informationen hat, dass man nicht genau weiß, was passiert in den Chefetagen und die sich danach herausreden können, möglicherweise, weil sie sagen, ihr könnt mir nichts nachweisen, denn es gibt keine Mails, das ist alles nur mündlich verhandelt worden. Die Staatsanwaltschaft braucht Oliver Bellenhaus. Ohne ihn, ohne seine Kronzeugentätigkeit wäre das gar nicht möglich. Aber man merkt schon, dass Oliver Bellenhaus sich das auch teuer erkaufen will, dass er einen Strafnachlass will, dass er möglicherweise dann, wenn er das Gefühl hat, ihm wird nicht das gegeben, was er haben will, auch nicht so kooperiert, wie die Staatsanwaltschaft das will. Das ist die Abhängigkeit, in der eine Behörde steckt. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch spannend werden. Und allgemein dieses Duell, die sitzen nur 2 Meter voneinander entfernt. Oliver Bellenhaus und Markus Braun, früher waren sie Geschäftspartner, jetzt sind sie Feinde. Und man spürt diese Atmosphäre, da knistert es wirklich vor Spannung.
Sie haben schon Jan Marsalek erwähnt, früheres Vorstandsmitglied, der Asienchef soll maßgeblich beteiligt sein, gewesen sein an all dem Betrug, ist abgetaucht. Kann der Prozess überhaupt erfolgreich sein ohne ihn?
Ich glaube ja. Ich hoffe es, denn tatsächlich hat Marsalek wahrscheinlich Informationen, die nur wenige andere oder gar kein anderer hat. Er mag der Kopf dieser Bande gewesen sein. Ein ehemaliger Manager, der nicht angeklagt ist, der Vizechef von Digital Sales von Wirecard, hat neulich gesagt, er glaubt, dass Jan Marsalek der Kopf war, aber es ist unwahrscheinlich, dass nur er davon gewusst haben kann und nicht Markus Braun, der CEO. Also, Jan Marsalek wird in diesem Prozess weiterhin wie ein Geistwabern. Er wird immer wieder erwähnt werden. Ich habe schon gesagt, er ist wahrscheinlich in Moskau. Heute habe ich gehört, ist Brittany Griner, eine US-Sportlerin, ausgetauscht worden. Vielleicht macht Russland sowas irgendwann auch mit Jan Marsalek. Wer weiß, das wäre für die Staatsanwaltschaft natürlich ein Segen, weil sie dann neue Informationen hätte. Aber ich glaube, es geht auch ohne ihn. Es gibt genügend Informationen. Ein solcher Betrug von einer solchen Dimension, der kann nicht völlig ohne Spuren abgegangen sein.
Die juristische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals hat in München begonnen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke, der hat uns erste Eindrücke vermittelt.